Empfindest du es eigentlich als Arbeit?
Na, ich sage immer, ich gehe in den Kindergarten spielen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir besprechen heute eine Ausstellung, die bei uns im Haus stattfindet. Der Künstler ist der Ernst Friedrich. Vom 27. Februar bis zum 28. März 2005 ist die Ausstellung Geflechte bei uns zu sehen in der Akademiestraße. Besprechen durch die Ausstellung nicht mit meinem Vater Herbert, sondern mit dem Künstler selbst, weil Gespräche mit Ernst Friedrich sind nicht nur spannend und informativ, sondern auch meistens lustig. Und wir haben, bevor wir also in das Gespräch dann einsteigen, auch schon wunderbar geplödelt. Deswegen ist der Einstieg in das Gespräch dann relativ abrupt. Zur Ausstellung selbst. Wir zeigen Arbeiten auf Leinwand und auf Papier. Viele der Arbeiten sind in Zusammenarbeit entstanden mit der Frau vom Ernst, mit der Eleanor Friedrich. Immer wenn die Farbe ins Spiel kommt, heißt das, dass die Eleanor Hand anlegt. Darüber sprechen wir auch im Gespräch. Und ja, wir sprechen natürlich auch über das Leben und die Art und Weise, wie der Ernst Friedrich in der Kunst gelandet ist. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude mit dem Gespräch mit Ernst Friedrich. Gut, lieber Ernst.
Ja.
Durchs Leben gezeichnet, habe ich gelesen.
Ja.
Auf deiner Webseite steht das. Ist das als Wortwitz zu verstehen? Ich meine, der Wortwitz ist ja in deinem Leben durchaus omnipräsent. Du bist ein...
Ja, ich bin gezeichnet und habe durchs Leben gezeichnet.
Mhm.
Aber ich meine, das ist jetzt nicht negativ, das bin gezeichnet, man jetzt überhaupt nicht negativ, sondern positiv.
Mhm. Die Frage ist ja nur, ich meine, würdest du dich als Zeichner bezeichnen oder als Maler?
Ich glaube, ich bin ein Zeichner. Mhm. Also eher bin ich ein Zeichner.
Mhm. Wird denn das begonnen mit dem Zeichnen, mit der Kunst? Warst du eines dieser Kinder, das gezappelt ist am Sessel und immer gezeichnet hat?
Nein, ich habe eigentlich habe ich angefangen mit 13, weil da haben wir immer in die Ferien arbeiten müssen und da habe ich nachher Zebrastreifen gemalt.
Mhm.
Das war mein Job. Und das hat mir irgendwie gefallen. Und nachher habe ich ja Kunsttischlerei gelernt und da ist natürlich viel gezeichnet worden. Und naja, ich kann schon ein bisschen erzählen, nicht? Und da habe ich einen Chef gehabt und der war ein Fotograf. Und der war ein unheimlich guter Kunsttischler und Fotograf und ein totaler ein verrückter Hund, im Positiven natürlich. Und der hat einen Freund gehabt und der hat, das war ein Maler, das war der Anton Tiefenthaler und der ist immer in die Bude gekommen und der hat halt immer da Rahmen machen lassen und so weiter. Und dann ist immer mein Chef angehaut und dann sind sie drei Tage saufen gegangen und sind wieder nicht auftaucht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, das muss eigentlich ein lässiger Beruf sein, das möchte ich auch mal machen. Und dann habe ich einfach, also um das einfach kurz zu erzählen, und dann bin ich mit denen auch ein paar Mal mitgefahren und da sei man, und der war auch Spieler, aber das habe ich nie gemacht, deswegen habe ich natürlich wahrscheinlich nie gespielt, sondern nur gezeichnet. Und der ist nachher immer zum Herbert Albrecht gefahren, der Bildhauer, der Wotrobe Schüler, Herbert Albrecht. Und da bin ich noch öfter zeichnen gegangen und da hat der Herbert zu mir gesagt, ja, ich soll nicht aufhören. Und nachher habe ich das halt weitergemacht und bin dann von daheim angehört und bin nach Schottland. Und dann bin ich mit 20 Schilling in der Tasche nach Wien gekommen. Mhm. Und da habe ich nachher die Aufnahmeprüfung gemacht beim Weiler und beim Oberhofer. Aber dann habe ich mich für den Weiler entschieden.
Es ist recht unschwer zu hören, dass du aus Tirol kommst.
Ja.
Wo genau?
Aus Hall.
Hall in Tirol.
Hauptstadt aller Landeslappen. Mhm. Aus Hall, ja. Mhm. Ja, und da ist ja der Birchner Werner und die ganzen Typen sind ja alle, die Schlegel. Mhm. Da weiß ich nicht, wer fällt mir denn da? Ja, da sind viele her.
Und da bist du dann nach Wien gekommen zum Studieren?
Naja, dann habe ich in Wien studiert.
Mhm. Und du hast es wirklich aussuchen können? Weiler oder Werberzeite?
Ja.
Die hätten dich beide genommen?
Ja. Mhm. Und dann bin ich aber zum Weiler gegangen.
Weiler Landsmann ist?
Nein, ich habe ihn komischerweise gar nicht kennt.
Okay.
Also ihm selber habe ich auch nicht kennt, aber natürlich die Bilder habe ich schon kennt. Mhm. Und dann bin ich halt bei ihm geblieben.
Na, guter Lehrer?
Ja, super.
Aber das ist ein Maler, ich meine, gut.
Ja, Maler.
Maler, und gut, hat auch ein zeichnerisches Werk hinterlassen.
Ja, aber der Weiler hat noch immer gesagt, ich darf nur nicht das machen, was ich mache. Mhm. Weil ich schaue ja raus. Mhm. Also da war er ziemlich genau und da war er ziemlich gut, also das. Und dann, da kann ich mich noch erinnern, am Anfang hat er immer gesagt, ja, wir sind ein moderner Betrieb, wir brauchen nur von 8 bis um 12 Uhr arbeiten und dann haben wir frei. Mhm. Und das war eben das Wichtigste, dass wir malen und so. Und er ist noch immer erst Nachmittag nachgekommen, schauen, ob wir was gearbeitet haben. Mhm. Also es war ganz hetzig mit ihm. Mhm. War super.
Also die Disziplin, hat er ein bisschen so Disziplin eingefordert?
Ja, das hat er schon. Ja, und dann haben wir natürlich am Anfang haben wir alle, das war ja in den 70er Jahren, da haben wir natürlich die Joints alle lassen. Mhm. Und dann haben wir uns einen Keulen eingebaut, das weiß ich noch genau. Und dann ist der Weiler gekommen und haben immer gesagt, er soll auch bald ziehen und so. Und dann hat er gesagt, nein, Hascher soll man selber. Und dann hat er gesagt, wenn wir nicht aufhören, weil wir haben natürlich noch nichts gearbeitet, nur geracht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir nicht aufhören, dann schmeißt er uns raus. Und dann hat er, ich glaube, nach eineinhalb Monaten hat er 12 Jahre geschmissen. Und dann hat mir gesagt, ja, was tun wir jetzt? Und dann kann ich mich noch gut erinnern. Dann sag ich, dann hat er den Hikade und der Thomas Stimm war damals mal auch Assistent. Und dann hat er den geholt und hat einen kleinen VW bestellt. Mhm. Und hat den zu einem Altwarentandler hingeschickt und hat den VW-Bus oder halt den Pritschenwagen hat er vollfüllen lassen. Und dann hat er das alles in die Klasse reingeschmissen und hat gesagt, wenn sie jetzt nichts mehr findet, nachher haue ich euch raus. Mhm. Und das war, also der war ziemlich scharf. Mhm.
Und hast du was in deinem, ich meine, wenn du sagst, du warst in Schottland und so unterwegs, ja. Hat das damals in dein, hast du das annehmen können, diesen Ruf nach Disziplin vom Weiler? Hast du dich dann verändert?
Oder hat das, nein, ich hat war das wahrscheinlich auch vom Hackeln gewöhnt. Mhm. Ich habe immer nachher gekackelt und immer das gemacht, also das hat mich das so ja heute noch. Mhm. Und das, ich gehe um 10 Uhr Vormittag ins Atelier und gehe um 5 Uhr heim. Ne? Mhm. Und das bin ich einfach gewöhnt und das macht mir einfach Spaß und ich brauche einfach, muss einfach was zu sehen haben. Ne? Mhm. Weil das ist mal langweilig.
Ja. Nicht? Also dann hast du abgeschlossen das Studium? Also du warst einer von denen, die nicht rausgeschmissen wurden vom Max Weiler?
Nein, ich bin ja auch, ja, ich weiß nicht, wer ist denn alle rausgeschmissen worden?
Ja, keine Ahnung, du hast gesagt, 12 Leute hat er rausgeschmissen.
Ach so, dort mal, ja, die waren ja am Anfang, ja, klar. Nein, ich war dabei da. Und
Wer war so dein bester Buddy beim Studieren? Hast du jemanden gehabt, mit dem du dich mehr ausgetauscht hast als mit anderen?
Ja, da hat es immer ein paar gegeben, nicht? Der Scheibel war ja damals auch bei uns in der Klasse. Und nachher, ja, wir waren eigentlich viel zusammen mit den Leuten vom Melcher. Mhm. Also mit Nanzinger habe ich mal ein Atelier miteinander gehabt. Und ja, ich meine, so kenne ich natürlich auch gut.
Wie hat dann das funktioniert mit dem Übergang in den Markt, in die, so ist ja oft nicht so leicht, so von dem geschützten Bereich der Universität dann hinausgelassen zu werden?
Ja, ich wollte unbedingt weg. Und weil ich wollte nicht mehr in Wien bleiben. Und nachher habe ich umgesucht um ein Stipendium. Und zwar war das Mexiko. Und nachher bin ich da ins Ministerium und dann hat der vom Ministerium gesagt, ja, da hätten wir was im Ausverkauf. Dann habe ich gesagt, mir ist das wurscht, ich will einfach weg, nicht. Und dann hat der gesagt, nach Finnland. Dann habe ich gesagt, da bin ich gleich dabei, nicht. Weil er hat gesagt, nach Mexiko und nach Holland wollen alle. Dann habe ich gesagt, mir ist das wurscht, wohin, ich will einfach weg. Mhm. Und nachher bin ich eineinhalb Jahre nach Finnland gegangen.
Wolltest du weg, weil du auch entwurzelt warst? Weil du warst ja weg von der Heimat. Du hast dich in Wien. Du wolltest weg aus Wien oder wolltest du weg aus Österreich? Oder,
ja, ich wollte oder einfach was anderes zeichnen. Ja. Ne? Ich wollte einfach was anderes zeichnen und dann bin ich halt nach Finnland. Und dann kann ich mich erinnern, dann bin ich da auf der. Da haben wir ja hab ich ein Stipendium gehabt und dann hat der Professor gesagt, ui, abstrakte. Habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich das ganze Jahr nicht hingegangen und habe halt dort nachher die ganzen Typen kennengelernt, halt diese Maler alle, die Finnischen und so weiter. Und dann war ich öfter auch mit dem Kauris Mäcki zusammen. Mhm. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Der Filmemacher. Der
Filmemacher, ja, genau. Mit den zwei Brüdern. Und halt wahrscheinlich, die Clique ist ja nicht so groß dort. Und dort sind wir halt alle mal zusammengehängt. Mit Kein Tapper und mit diesen ganzen bekannten Finnischen. Und wenn du einmal drein bist, dann bist du eh drein. Und so war das halt. Und viel mit Musik haben wir auch viel uns beschäftigt und so weiter. Mhm. Und nachher haben wir in das Studentenheim gewohnt. Aber vielleicht ist das gar nicht so interessant.
Das.
Und dann haben wir in das Studentenheim gewohnt. Und dann war ein Konzert in Finnland vom Jimmy Witherspoon. Mhm. Das ist ein ganz berühmter Bluessänger, der ist aber auch schon verstorben. Und mit dem waren wir noch zusammen und wir haben auch in einem Studentenheim mit einem französischen Cellisten zusammengewohnt, den Jean Ferry, der ist jetzt Solo-Cellist in der Pariser Oper. Und mit dem haben wir nachher, wie das Stipendium fertig war, der hat eine Freundin gehabt, aber der ist nicht mit ihm nach Paris. Dann hat er gesagt, ob wir nicht mit ihm nach Paris wollen.
Statt der Freundin.
Ja, genau, weil er wollte nicht allein sein. Und dann sind wir hingefahren und haben auf 45 Quadratmeter, der ist noch gekommen, das haben wir nachher zu viert gewohnt. Und da bin ich nachher zum Stadler gekommen, in die Galerie Stadler. Und da habe ich noch immer ausgestellt und mit dem länger zusammengearbeitet.
Die Galerie Stadler, war das etwas, was du proaktiv gemacht hast? Bist du da einfach hin und hast gesagt, hallo, ich bin der Ernst Friede?
Ja, ich bin da vorbeigegangen und dann habe ich so alte Arbeiten gesehen vom Type Fee und vom Tapies. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich war ja so naiv. Und dann habe ich mir gedacht, das war was für mich nicht. Und dann bin ich da reingekommen und da ist die Direktrice wahrscheinlich geschaut und die Direktrice ist oben geguckt. Und nachher habe ich gefragt, ob der Direktor da ist. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann ist sie aus und hat die Arbeit. Und ich habe schon Rollen mitgehabt. Und das war eigentlich ganz, ganz hitzig. Ich habe Rollen mitgehabt. Und der hat nachher den umgeschaut und dann hat sich den Rudolf geholt. Und dann hat er gesagt, ja super, er kaltet da, ich soll in einem halben Jahr wiederkommen. Und das Eigenartige war eigentlich das, die hetzige Geschichte daran. Nein, das war ja, da war ich noch auf der Akademie. Da haben wir einen Ausflug gemacht nach Paris, vom Weiler aus. Und der Herr, wie heißt denn der jetzt, der Sohn vom Siegfried, der, wie heißt der Schriftsteller, der Herr? Siegfried Herr, oder?
Siegfried Herr, ich muss passen.
Ja, und der Sohn war auch auf der Akademie und der wollte nicht, weil der war ein Fußballspieler. Und dann habe ich den sein Ticket genommen und bin nach Paris. Und so bin ich zum Stadler gekommen. Ja, und dann ist der Stadler, da bin ich ein halbes Jahr wieder, dann bin ich wieder zurück nach Helsinki, dann bin ich wiedergekommen. Und auf einmal hat der Stadler gesagt, ja, ob ich bereit war, im September eine Ausstellung zu machen. Ich habe gesagt, ich bin allebei bereit nicht. Und ich habe aber gar nicht so mal dumm tun. Und dann bin ich halt, ja, na, wenn ich halt gekommen bin, also nachher haben wir ja eh schon dort gewohnt und nachher haben wir halt natürlich die ganzen Leute kennengelernt, den Antonio Saurer, den Alischinski, also die Cobra-Gruppe, die waren ja alle beim Stadler. Nicht? Und die 20 Österreicher waren der Rainer und der Nitsch.
Und was für ein Typ war das, der Stadler, Rudolf Stadler?
Ja, das.
War das ein Wiener?
Nein, ein Schweizer
ein
Jude.
Ein Schweizer Jude, okay.
Und den, sein Vater, das ist ja ganz interessant, das ist ja ein ganz berühmter Galerist gewesen, einer der Obermacher, also mit Bayerle und mit dem ganzen, der hat den Tapies entdeckt, zum Beispiel. Und der hat den, sein Vater, das war eine heftige Geschichte, den, sein Vater, und der Poljakow hat drüber gewohnt, in der Rue de Seine 51. Und den hat sein Vater, er hat noch just studiert in Paris und hat dann den Tapies und die alle kennengelernt und der Tapies hat zu ihm gemacht, hat gesagt, mach doch eine Galerie auch. Und er hat gesagt, super, ne, den mache ich auch. Und dann hat er das dem Vater, und der Vater hat das Telefonsystem in der Schweiz entdeckt, muss ich mal nachschauen im Internet. Und dann hat der Vater gesagt, gut, statt ein Studium kaufe ich da bei jeder Ausstellung ein Bild an. Und das hat er auch gemacht, damit hat er die Miete gezahlt. Und so ist das doch, ja, der hat eine riesen Tapies-Sammlung gehabt und eine riesen Typ, also er hat alles gehabt, muss ich mal nachschauen. Ja. Ich glaube, ich habe ja mal einen Katalog gegeben.
Ja, und der so, hat dann, und der, also der hat einfach in deinen Arbeiten damals ein Potenzial gesehen und hat gesagt,
genau,
machen wir Ausstellung.
Und dann sind wir nach Paris gefahren und haben mir von einem Freund das Vorgeld ausgelegt, weil natürlich nie einen Flieger gehabt haben. Und nachher haben wir bei der Eröffnung hat er dann drei Riesenbilder, 3 Meter mal 2 Meter, hat er an das moderne Museum in Lausanne verkauft. Und eins mit 2,50 Meter mal 3 Meter an das IBM in New York. Und dann haben wir gedacht, jetzt kann ich schon fragen, um ein Rückreisegeld. Und dann hat er mir das gegeben und hat natürlich unheimlich gelacht.
Aber wo hast du diese großen Bilder gemalt? In Helsinki oder in Paris selber? Oder?
In Helsinki teilweise, ja. Und in Paris selber auch. Und da sind wir nachher immer, einer oder zwei sind noch immer essen gegangen oder ins Kino gegangen, dass man, dass einer hat arbeiten können oder der eine hat halt Cello gespielt und so war das halt.
Ja. Also ihr habt sich quasi das, auf diesen 45 Quadratmetern ist alles passiert und ihr wart ja, so viele, dass wenn du gewusst hast, du musst jetzt, wichtig, dass dieses Bild fertig wird für die Ausstellung, haben die anderen gesagt, okay,
ja, ernst, ja, jetzt haben wir mal nicht mal da, dann geht schon. Und dann kann ich mich noch, eine neue Geschichte kann ich mich noch ganz gut, das war eine lässige Geschichte. Da bin ich nach Hause und ins, Beißel, wie man die Ausstellung kein gehabt. Und da habe ich noch Nouveau Beaujolais getrunken. Und nachher ist an einem Meer gestanden. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Und ich habe früher so Füllfedern gesammelt. Und ich habe da so ein Mont Blanc rein gehabt, also ein Meisterstück, der hat damals mal 5.000 Schilling gekostet, das war ein Wahnsinn. Und da steht dann eine mir und der schaut alle mal auf mein Füllfeder hin. Und nachher, irgendwann nach dem 5. Beaujolais, sagt er zu mir, ja, von wo ich komme, habe ich gesagt, von Österreich. Und hat er gesagt, ja, dann können wir ja Deutsch reden. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut. Und dann habe ich gesagt zu ihm, bist du ein Schriftsteller? Sagt er, warum? Habe ich gesagt, weil du immer auf meine Füllfeder schaust. Mhm. Nicht? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, geht gut. Und habe die Füllfeder rausgenommen und habe sie ihm in die Hand gedruckt und habe gesagt, schreib schon schön ins Buch. Mhm. Und was manchmal es gewesen ist, der Franz Innerhofer. Mhm. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt gehen wir zu mir haben saufen. Da bin ich um 4 in der Früh heimgekommen. Und dann sagt Elena zu mir, wo war ich? Dann habe ich ja die Bücher gegeben, habe ich gesagt, mit dem habe ich gesoffen, mit dem Franz. Und so war das halt, und da haben wir halt viele Leute kennengelernt und mit vielen waren wir zusammen. Ganz, ganz und, toll war das, ganz hochinteressant.
Und weißt du, welches Buch er dann geschrieben hat mit deiner...
Er hat nachher noch mal eins geschrieben, das war das letzte, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie das... heißt. Und dann hat er sich umgebracht, weil das andere Buch war ja Schöne Tage. Mhm. Das ist ja auch verfilmt worden, mit dem ist er ja ganz berühmt worden. Mhm. Und da, ja, so war das halt. Und da haben wir halt viele Leute kennengelernt und immer hin und her. Und mei, da gibt es viele Geschichten. Ne? Und ja, und dann...
Und wenn du so deine Bilder oder deine Kunst von damals vergleichst mit dem, was du heute machst? Gibt es da einen radikalen Bruch? Oder?
Nein, gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich immer das Gleiche, Klumpert. Aber es ändert sich immer. Also Klumpert meine ich jetzt nicht negativ. Nicht. Aber es ändert sich immer. Und ich wollte halt immer was finden und irgendwas tun und eigentlich hat mich das immer interessiert, nicht das Gleiche zu machen. Oder wenn es noch jemand ganz gut gefallen hat, wieder oder so, dann habe ich wieder aufgehört und habe mir wieder gedacht, das wäre kitschig oder irgendwas und das gefällt ihnen. Und das habe ich eigentlich nie so meint.
Ich meine, wir zwei haben uns ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, aber
ich weiß es auch nicht mehr.
Irgendwann warst du halt dann da in meinem Leben und ich habe deine Kunst kennengelernt und das war immer für mich sehr im Hier und Jetzt. Also ich habe es als aktuell und frisch empfunden.
Ja.
Wenn man dann aber ein bisschen zurückblickt oder auch Kataloge anschaut, dann sieht man ja, und deswegen habe ich auch gefragt, schon ein deutliches rotes Band, das sich da durchzieht. Ja, also,
ja. Ja, ich habe zuerst mit Alphabet angefangen. Mhm. Also so mit Aquarell natürlich, weil früher habe ich ein bisschen Aquarell gemacht, wie ich beim Weiler war. Und dann habe ich so mit Alphabet und dann bin ich zu den Strukturen gekommen und dann halt mit der Blindenschrift und mit den ganzen Klumpert und habe ich halt mich halt da immer auseinandergesetzt. Aber ich habe auch heute noch oft das Gefühl, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu kitschig werde. Aber nein, das wäre schon ein durch der Druck und die paar Jahre. Oder das wird sich schon noch ausgehen, nicht, dass ich nicht zu kitschig wäre.
Aber was verstehst du da und wovor hast du da Angst, wenn du sagst, zu kitschig? Wie könnte das...
Ja, zu schön.
Zu schön?
Zu... Ich weiß es nicht. Oder zu oberflächlich oder was weiß ich, weil ich bin ja so ein benebles Sau. Mhm. Also irgendwie, sonst bin ich ja überhaupt nicht. Ich habe ja so einen Sauhaufen benannt. Das sage ich mir, die Elena sage ich das auch. Und die.
Aber in der Arbeit nicht?
Nein, in der Arbeit bin ich ganz benebel.
Ja.
Auch wenn es nachher um die Hocken zugeht, nachher wäre ich ganz benebel nicht.
Ich meine, also, deine, dass man, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt in einem
was?
Da über etwas zu sprechen, was man nicht sehen kann, ja? Also das zu erklären. Aber ich meine, wir haben ja jetzt demnächst die Gelegenheit, das sehr intensiv zu sehen im Rahmen einer Ausstellung hier bei uns. Also ja. da werden wir deine Kunst zeigen, deine Bilder. Es ist sehr grafisch, es sind Zeichnungen, ja. Du arbeitest viel mit Tusche.
Ja.
Und es ist nervös. Ja. Für mich, das sind so Begriffe, die mir einfallen. Aber es gibt so keine Bereiche, die irgendwie nicht gestaltet werden. Es ist so durchgezogen und ich glaube, es ist einfach viel Arbeit, die da
drinnen steckt. Ja, es ist ja irgendwie nachher meditativ, glaube ich, nicht? Und man muss nachher unheimlich aufpassen, weil vor allem bei den großen Flächen, dass man nicht hängen bleibt oder dass man, wie soll ich das erklären, dass man nicht hängen bleibt oder kann ich fahren. Also es ist ja, ich möchte ja, dass es nachher eine Fläche ist. Also dass es einfach eine Struktur ist, die durchgeht. Und wenn es mir noch zu langweilig ist oder irgendwas, nachher sage ich mir zu Elena, du musst da irgendwas reinmachen. Weil die ist natürlich eine gute Malerin und die hat da unheimliches Farbgefühl. Und ich sage ja immer, ich bin farbenblind. Nicht? Weil das habe ich ja damals mal, wie ich bei der Musterung war in Innsbruck, haben sie mich gefragt, habe ich gesagt, ich bin farbenblind und da habe ich aber schon beim Weiler studiert. Und da haben sie mir noch zusammengeschissen und hin und her. Und dann hat man aber, weil ich wollte nicht zum Militär gehen, und dann hat man aber der Günther Nenning hat's mal geholfen. Und nachher habe ich nicht zum Militär gehen müssen. Weil ich habe gesagt, ich bin farbenblind und dann haben sie gesagt, was beim Weiler.
Und so weiter. Aber bist du tatsächlich farbenblind oder ist das nur ein...
Nein, ich bin nicht farbenblind, natürlich. Nicht.
Hast du auch keine Sehschwäche, Farbenschwäche?
Nein, momentan noch nicht, aber das kann alles noch kommen. Nicht?
Ja, weil auf der Rückseite deiner Bilder hast du einen Stempel angebracht, da steht Farbenfachberater.
Ja.
Geht es bei dir? Ist aber interessant, weil du sagst, die Farbe in deinen Arbeiten bringt deine Frau, die Eleanor, hinein. Ja. Und du sprichst selber davon, dass Farbe nicht deine Stärke ist, aber du, ist das etwas, was dann...
Ja, ich habe halt immer so kokettiert und da war ich mal in einem Farbengeschäft und da war die Chefin und die hat da so eine Wappele gehabt und da ist Farbenfachberater rumgestanden und dann hat sie gesagt, was ist denn das? Dann hat sie gesagt, das ist für die Meisterprüfung kriegt man das und dann hat sie mir das geschenkt und dann habe ich mir einen Stempel machen lassen mit Farbenfachberater. Und manchmal tue ich das halt nachher auch rein, so zum Gag, oder weil ich habe das ganz gern, wenn man ein bisschen Leid hat.
Aber so, weil wir vorher auch kurz gesprochen haben, also die Ausstellung wird heißen Geflechte, wir haben darüber diskutiert.
Ja, es ist ja Geflechte.
Du bist bei der Sprache der Bäume auch zu Hause.
Ja.
Was bedeutet das für dich, so organische Strukturen wie ein Baum, etwas, was vielleicht unkontrollierbar ist? Also ich denke jetzt, wenn der Hermann Nitsch darüber spricht, dass er so schütten möchte, dass es eben ganz spontan ist, dass er überhaupt keinen Einfluss hat, ist dieses zeichnerische, nervöse in deinen Arbeiten etwas, was du steuern möchtest oder soll sich das verselbstständigen?
Nein, das möchte ich schon auch steuern, weil zum Beispiel bei Monke da verwende ich ja dann wieder, also so, auch so wie Schriftzeichen und so weiter, also und dann kommt auch der Borkenkäfer und so weiter, also diese ganzen Sachen, was es da halt natürlich auch gibt, nicht, weil der Baum hat ja wirklich eine eigene Sprache, nicht, also der unterhaltet sich ja mit den mit den Wurzeln und mit den Schwämmen und mit allem drum und dran, nicht? Also da gibt es ja verschiedene Sachen, nicht? Und das möchte ich schon in der Zeichnung auch ein bisschen rausbringen. Oder auch dann diese Strukturen der Borkenkäfer und dann die asiatische Schrift dazu und so. Also da gibt es ja Parallelen und so, nicht? Also für mich halt abstrakt gesehen oder abstrakt gedacht oder was der Teufel, wie man das nennt. Mhm. Nicht? Also, und das, aber eigentlich eben ist es auch Ästhetik und irgendwie muss ich halt schauen, dass ich nicht zu ästhetisch wäre.
Also da kommt das her. Also auch diese Angst vom Kitsch, ich meine, Kitsch ist so ein blödes Wort, aber,
ja, genau,
aber Angst davor, dass es, dass es zu schön, zu ästhetisch
wird. Ja, ästhetisch wird.
Mhm. Ja, aber hast du da, ich meine, kannst du dann, ich meine, es ist halt schwierig, dem auszuweichen, oder? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das...
Na, muss man halt wieder was Neues probieren, ne? Mhm. Oder mit neuen Papieren arbeiten und so weiter. Und die Papiere, die besorge ich mir alle aus Asien und so, nicht? Also.
Und du hast vorher gesagt, du bist konsequent, um 10 Uhr beginnst du zu arbeiten und dann...
Ja, und
dann geht es bis am Nachmittag, frühen
Abend. 4, 5 gehen nach Hause.
Empfindest du es eigentlich als Arbeit?
Nein. Ich sage immer, ich gehe in den Kindergarten spielen.
Aha.
Nicht? Weil sobald es eine Arbeit wird oder sobald du weißt, was rauskommt, dann kannst du es eh schon vergessen. Mhm. Weil dann ist es schon langweilig, nicht? Weil dann mache ich ja was, an das ich da zu will. Und ich will eigentlich an nichts so, wie nicht. Ich lasse es eigentlich entstehen und schauen wir es noch am nächsten Tag wieder an. Oder gibt es die Elle noch und sagt, ach, da muss man was auch fetzen, weil das ist nichts geworden.
Mhm.
Oder so, nicht? Also.
Wann hat denn das eigentlich so begonnen mit der, ich meine, wie lang bist du mit der Eleanor zusammen? Seit wann seid ihr?
Ja, 45 Jahre, glaube ich, jetzt oder 46, ich weiß es nicht genau. Mhm. Mir vergessen soll aber.
Ja. Und
aber
diese Lebensgemeinschaft ist dann, gut, nennen wir es trotzdem jetzt Arbeitsgemeinschaft.
Ja.
Ist sie auch sowas wie ein Sparringpartner? Für dich diskutiert sie auch, ja auch ihre schon. Kunst? Bist du ein Kritiker? Ist sie eine Kritikerin deiner
ja,
Kunst?
Ja, das haben wir natürlich auch heute alles miteinander ausgesucht und so weiter. Also da geht gar nichts. Nicht? Mhm. Also, man weiß halt, mit den Weiberleuten ist, nicht? Wer ist der Chef, nicht? Oder?
Soll ich nachfragen, wer bei euch zu Hause der Chef ist?
Ja, du kannst ja bei dir daheim auch fragen, nicht?
Ja, na sicher. Ich glaube, die, also...
Aber das ist ja gut so. Aber ich glaube ja, wenn man gegenseitigen Respekt hat und alles Toleranz und Respekt, nachher geht's einfach nicht, nicht?
Mhm.
Verstehst du? Also ich habe zu meiner Frau nie gesagt, du bist deppert oder irgendwas.
Mhm.
Weil bevor ich das gesagt habe, bin ich von der Bude ausgegangen und nach einer halben Stunde wieder gekommen und habe mich entschuldigt oder irgendwas. Aber das hat es nie gegeben, also diese Respektlosigkeit oder so.
Mhm.
Weil ich meine, das, was der mit mir mitgemacht hat, das muss ich auch erst einmal mitmachen. Nicht? Also so ohne war das nicht. Nicht?
Mhm. Ja, also, aber ich glaube, das ist der Schlüssel für jede gute Zusammenarbeit, ja, dass man offen miteinander umgeht und dass man sich gegenseitig respektiert. Ich glaube aber auch, dass man auch um die Schwächen des anderen weiß. Nicht? Das,
natürlich weiß man sie.
Ja.
Ja, und die darf man halt nicht ausnutzen, nicht? Weil das mögen sie nicht. Nicht? Weil wenn ich zu Elena sage, einen schönen Gruß von der Mama, nachher ist der Teufel los. Nicht? Oder wenn sie das zu mir sagen.
Ja.
Nicht? Also, so einfach ist das nicht. Nicht?
Mhm. Also, dein wichtigstes Werkzeug im Atelier ist die Feder?
Ja.
Die Zeichenfeder?
Ja. Die Dusche und die Feder, nicht? Momentan halt, nicht?
Mhm. Und jetzt so eine ganz banale Frage. Diese Tusche kommt ja in so Gläsern.
Ja.
Wie viele Gläser Tusche hast du schon verzeichnet?
Ach, keine Ahnung. Federn einmal genug. Und die, also ich habe ja nachher, verschiedene Duschen, weil das hast du natürlich immer ausprobiert. Und ich mische ja nachher auch Rotring mit Pelikan und mit der, und dass ich das richtige Schwarz kriege. Also das heißt jetzt nicht, dass ich da angeben will, aber dass man einfach die richtige, weil Schwarz ist auch eine Farbe für mich. Mhm. Und es gibt verschiedene Schwarz nicht. Mhm. Und das muss man halt alles ausprobieren. Und mit der Zeit probiert man das halt. 20 Jahre warst du so, da hängst die Dusche nachher ans Fenster und dann weißt du, wie Sonnenlicht, wie das reagiert und so weiter. Also das habe ich alles ausprobiert. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Also es ist nicht nur einfach eine 0815-Dusche oder so nicht.
Also ein paar Liter werden es schon gewesen sein, oder?
Ja, das waren schon ein paar Liter. Ja, überhaupt bei den Bildern noch, bei den großen. Nicht? Mhm. Also da geht schon was auch, nicht?
Wir haben heute ausgesucht für unsere Ausstellung. Und ich war dann sehr überrascht, wie reichhaltig diese Arbeiten waren. 21 Arbeiten haben wir ausgesucht. Ja. Wie unterschiedlich auch. Ja, auf den ersten Blick könnte man meinen, na gut, das ist ein relativ schmaler Grat, den du da gehst. Aber, aber in diesem Rahmen dessen, was du tust, ist es dann eben sehr unterschiedlich. Und manchmal ist eben ein bisschen mehr Farbe dabei und manchmal ist es ganz reduziert.
Ja, ich glaube ja, dass, also das habe ich mir ja immer, darum ist ja das zuerst, beim Alphabet ist mir das eingefallen, nicht dazu mal. 76, da habe ich auch ein paar Arbeiten. Aber ich glaube, also früher war es natürlich auch so. Also früher war ja das Prinzip von der Malerei, war ja die eigene Sprache zu finden. Mhm. Nicht, also dass du deinen eigenen Weg und deine eigene Sprache findest. Nicht? Und das habe ich auch immer gesucht. Und die eigene Sprache fängt eigentlich beim Alphabet an, oder? Und dann brauchst du mal 10 Jahre, bis du mal zu den Wörtern kommst. Nicht? Mhm. Und dann brauchst du wieder 10 Jahre, bis du halbwegs einen Satz zusammenkriegst. Nicht? Und so, und ich weiß aber nicht, wo ich bin, aber Schriftsteller bin ich noch lange keine, nicht? Mhm. Also das ist eben das Spannende daran, dass es kein End gibt. Das ist so wie bei einem Wissenschaftler, nicht? Der sucht ja auch immer drum, oder ein Sternl-Sucher. Der sucht seine Sternl und geht da hinten rein und was weiß ich. Ich kenne mich ja nicht aus, nicht? Ich bin noch mal erreicht. Aber so sehe ich das, nicht? Und so finde ich das. Also ich möchte... Aber ich möchte auch meine eigene Sprache nicht finden. Mhm. Weil wenn ich die gefunden habe, dann ist es aus. Mhm. Dann ist es vorbei. Nicht, weil ich nachher wiederholst. Mhm. Und das ist das, was... Also auch wenn ich ein Bild anschaue, es ist mir wurscht, was da drauf ist. Aber wenn das gut gemahlen ist, wenn das eine bestimmte Sensibilität und Nuancen hat und Ding, dann finde ich das einfach... Das ist einfach sowas Lässiges. Mhm. Und das finde ich einfach spannend.
Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Bildhauer gesprochen in Salzburg und der hat mir, ich habe ihn gefragt, wieso geht mit der Arbeit, und er hat gesagt, er hat das Gefühl, er ist bald fertig. Aha. Und das habe ich natürlich nicht verstanden, was er damit meint, aber er hat gesagt, nee, das ist einfach auf seinem Weg hin zu einem, ich weiß nicht, zu dem Moment der Erkenntnis oder so, wie du das jetzt gesagt hast. Du willst diese Schrift gar nicht finden, weil dann ist es...
Ja, neues Haus.
Ja. Und wenn man das gut timet, ja, dann ist das ja wie ein Lebenszyklus, der dann irgendwo startet und dann halt zu Ende geht. Nee. Ja, ich meine, ist halt schwer. Ich meine, es soll ja nicht so sein, dass man mit dem letzten Atemzug dann den letzten Strich zieht. Aber, aber wenn du, glaube ich, konsequent daran arbeitest, immer einen Schritt weiter zu denken und es nicht zu einem Abschluss zu bringen, dann ist es ja noch nicht abgeschlossen. Und dann ist es eben dann abgeschlossen, wenn du sagst, wenn du fertig. Gehst. Ja, wenn du gehst oder wenn du sagst, ja. So, es ist jetzt genug.
Ich will jetzt
nur noch Tauben füttern. Ja,
ja klar. Ja gut, aber das muss ich auch zusammenbringen.
Ja. Na, ist also das ein Ziel?
Das hätte ich auch nicht zusammenbringen, nicht? Und nachher sagen, jetzt höre ich auch und jetzt gehe ich Tauben füttern. Oder was immer, nicht?
Na. Ist das, glaubst du, unvorstellbar für dich?
Nein, das ist unvorstellbar. Mhm. Also ich glaub, wenn sie mir das Klumpert nehmen oder wenn ich nicht mehr kann, dann bringe ich mich um.
Mhm.
Also nachher dann halte ich es nicht mehr raus.
Mhm.
Also das ist ja auch zum Beispiel so spannend beim Hartung.
Mhm.
Wenn man das Alterswerk nachher anschaut, nicht, wird er dann mit den Ästen. Kennst du die Arbeit?
Ja, ja.
Wie er mit den Ästen im Rollstuhl,
mhm.
wie er mit umgefetzt ist und wie er da noch weiter tun hat. Nicht? Mhm. Oder zum Beispiel ganz, ganz interessant ist ja der De Kooning.
Mhm.
Also der De Kooning hat ja nachher die Alzheimer gehabt. Ne? Mhm. Und der hat ja nicht einmal mehr gewusst, was die Gabel und das Messer und der Löffel ist. Aber gemahlen hat er bis zum Schluss. Das hat er nur drein gehabt. Also diese mhm. ganze. Und der hat ja ganz tolle Sachen am Schluss gemacht. Nicht? Mhm. Also, ich meine, der hat schon ein paar spannende Sachen gegeben.
Mhm.
Nicht?
Mhm.
Oder?
Also, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann deute ich das so, dass du, oder wie du auch vorher gesagt hast, also 3 Tage krank sein und nicht arbeiten können, das ist Stress.
Stress für mich.
Das heißt, es ist quasi wie eine Notwendigkeit zu tun. Ja. Verarbeitet man dann auch darin? Ist das
heißt nicht, weil du dich gut auskennst? Sondern da tue ich irgendwas. Also da tue ich entweder grundieren oder was Neues ausprobieren oder Papier ausprobieren, weil immer hat man ja nicht die. Oder ich gehe auch in der Früh hin und dann probiere ich und dann weiß ich genau, ob ich die Feder heute richtig tabak, weil das ist ja das Interessante, du kannst ja sowas nicht nachmachen, weil das nicht geht, weil jeder Mensch einen anderen Rhythmus hat.
Mhm.
Verstehst? Und ich mache das, darum mache ich sie auch nicht mit der Rotringfeder, weil die hat 0,5 mm.
Mhm.
Und der 0,5 mm Strich, der bleibt immer 0,5 mm Strich.
Mhm.
Und die Feder ändert sich per Druck, wie bei einem Pinsel, nicht?
Mhm.
Ob du mehr druckst, ob du weniger druckst.
Mhm.
Und das muss alles aussehen. Das ist alles. Und das spürst du noch. Und dann denkst du, scheiße, heute geht es nicht, heute muss man was anderes einfallen.
Okay, aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Es gibt Tage, wo du es einfach dann nicht so spürst, wo du dann weißt...
Nein, wo es nicht geht.
Ja.
Wo es nicht geht.
Also ich sage das auch deswegen, weil wissen ja eh die meisten, ich bin großer Tennis-Fan. Ja.
Ja.
Und Roger Federer hat... immer wieder davon gesprochen, dass er, wenn er ein großes Match hat, an dem Tag, wo er das Spiel hat, da wird natürlich nicht mehr trainiert, aber er geht auf den Tennisplatz und er muss nur schauen, wie er den Ball am Schläger hat, ob er den Ball fühlt.
Ja. Ja.
Und man kann sich dann natürlich, also das Match wird halt dann, findet er trotzdem statt. Ja,
ja, ist schon klar.
Und er hat
aber
gesagt,
er war schon vorher... Diesmal geht es nicht.
Genau, und manchmal geht es besser. Und er hat auch gesagt, dass man sich manchmal so mit ein paar Tricks...
Oder er hat noch Glück einmal und
genau.
Jack und Steine.
Ist das, wenn du ins Atelier kommst und du spürst, da geht halt nichts, lasst du es? Oder ist das dann auch möglich, dass du sagst, okay, aber was kann ich jetzt tun, dass es trotzdem funktioniert?
Nein, ich lasse es zuerst. Und nach ein, zwei Stunden probiere ich wieder hinzugehen, weil ich mir denke, vielleicht ist es, dass ich was Schweres tragen habe oder irgendwas und dass sich die Hand wieder beruhigt.
Mhm. Das heißt, du musst locker sein in der Hand?
Ja.
Links?
Links, ja.
Du arbeitest mit links?
Ja.
Geht das mit rechts auch?
Nein, es geht nicht. Aber schreiben tue ich rechts.
Nicht wirklich?
Ja, weil wir sind als Kinder umgelernt worden.
Also du bist ein ein natürlicher Linkshänder.
Ja.
Und schreiben tust du mit der rechten Hand.
Ja, aber ich mache alles links.
In welcher Hand hältst du das Messer beim Essen?
Links.
Links?
Die Gabel auch.
Na, wenn du jetzt Messer und Gabel hast?
Ja, das tue ich meistens nicht, weil ich bin nicht so gut erzogen.
Ein Schnitzler ist.
Ja, genau.
Weil es ist nämlich lustigerweise, ich bin ein natürlicher Rechtshänder, aber schneiden tue ich mit der linken Hand.
Ja, wenn ich, ja, aber ich täte links schneiden.
Ja.
Habe ich mir jetzt gerade überlegt.
Mhm.
Weil ich damit das bessere Gefühl habe.
Mhm.
Nicht?
Ja, ich glaube, das ist ja einfach auch, und ich denke mir ja gerade die Feder, also ich meine, meine wenigen Erfahrungen mit Feder, das hat ja einen Widerstand am Papier, kann ja auch kratzen,
ja,
und
das merkt man ja
manchmal ist es geschmeidig und das ist schon eine...
Und die Feder, die nützt sie ab, nicht? Kommt ja auch drauf an, ich habe ja hunderte von Federn.
Und spannst dann eine, kannst du die abgenützen, schmeißt du die weg oder kannst du
die... Die schmeiße ich noch weg. Oder ich habe ja schon so viele aufgehalten.
Ja.
Aber das ist schon spannend. Und da gibt es ja hunderte von Federn.
Mhm.
Und dann kriege ich wieder irgendwo eine oder bestelle mal aus Japan oder irgendwo oder irgendjemand sagt mir das. Und das ist schon spannend. Nicht?
Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Arbeitest du immer nur an einer Arbeit oder arbeitest du parallel an mehreren Blättern?
Also, na, parallel an mehreren nicht. Mhm. Also, wenn ich die Grundierungsarbeiten mache, also die verschiedenen Papiere übereinander klebe und das, dann mache ich meistens eine Serie. Also mache ich meistens so 5 oder 6. Aber wenn es dann aufs Feine geht oder auf die Details, dann kann ich ja nur auf einer arbeiten. Mhm. Also, das mag ich auch nicht, wenn der eine gleich ausschaut wie die andere nicht, weil ich gehe gar nicht. Oder?
Ja, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, da entwickelt jeder so seinen
Modus. Ja, das ist Modus. Wichtig, dass sich das ändert und dass das anders ausschaut, weißt du, ist nein, das ist mir zu langweilig.
Mhm.
Das geht nicht.
Ja, es ist ja auch irgendwie hochinteressant. Ich meine, niemand schaut natürlich deine Arbeiten so genau an wie du.
Ja.
Ich glaube, es sind aber Arbeiten,
ja, aber das Hetzige ist das. Das Lustige ist das, dass ich so einen Vogel habe, dass zum Beispiel der Prozess, also der Arbeit, überhaupt der Schlussprozess mit der Feder. Das ist so wichtig für mich. Und da schaue ich mir das so genau bis zum Ende und hin und her und hänge es auf und schaue wieder. Und da sehe ich die kleinsten Punkte, wo man was falsch ist. Sage ich jetzt nicht als Arroganz. Aber wenn ich es weggelegt habe, ist mir wurscht.
Mhm.
Dann ist fertig. Und nachher schaue ich es wieder um, nachher 2-3 Wochen, dann denke ich, das ist ja ein schönes Blattl geworden. Aber das ist ganz witzig, dass dieser Prozess, diese Verrücktheit, die brauche ich einfach.
Mhm. Du nimmst es aber dann nicht noch einmal, würdest es nicht noch einmal hernehmen. Wenn es fertig ist, ist es fertig, aus.
Nein, ist fertig.
Ja.
Nein, da muss ja ganz was grob sein, aber oder ich zerreiße es nicht oder irgendwas, oder zum Beispiel, wenn nachher jemand zu mir kommt, das habe ich auch früher, habe ich das öfter gemacht. Und wenn jemand gekommen ist und jemand mitgekommen ist und dann nicht mehr denkt, ja, der will jetzt das nur haben, weil der eine das auch hat.
Mhm.
Und dann habe ich aber wirklich, weil ein paar Platteln habe ich auch, die ich nicht so besonders mag, oder wo ich denke, da gehe ich einmal später drüber oder so, wahrscheinlich da nicht gelaufen, und dann lege ich 2-3 solche dazu.
Mhm.
Und genau die fischen die nachher oft raus.
Mhm.
Und dann sage ich zu denen, du weißt was, weil ich will ihm eh ganz verkaufen.
Mhm.
Und dann zerreiße ich es einfach und sage, das ist ein schlechtes Blatt. Da hast du jetzt das Schlechteste erwischt.
Mhm.
Und dann sind sie natürlich angefressen.
Schockiert, ja. Aber jetzt sag, du bist mit einer Mappe zu uns gekommen und wir haben ungefähr die Hälfte ausgesucht jetzt für die Ausstellung.
Was?
Denkst du dir dann so insgeheim, na, wieso haben sie denn jetzt das ausgesucht? Oder warum das nicht?
Na, ich habe da volles Vertrauen. Ja. Weil ich habe nichts schlecht gebracht.
Ja.
Also ich habe das mit meiner Frau und wir zwei haben mir das ausgesucht. Wir haben uns da schon was gedacht.
Mhm. Also, ist es dann letztendlich schon so ein persönlicher Geschmack, der natürlich bei jedem dann ein bisschen anders ist? Weil es gibt natürlich in manchen Blättern ist ein bisschen mehr Farbe, manchmal ist es...
Ja, und dann sage ich zu allen, na ja, ist in Ordnung, dann nehmen wir das. Mhm. Aber dein Vater hat dir gesagt, ich soll aussuchen.
Ja. Mhm. Yeah.
Und damit, das war ja natürlich für mich total lässig, mhm. weil das habe ich ja zu den 30 Jahren noch nie erlebt, dass jemand sagt, die meisten sagen ja nachher, der Romte, das mal wie im Palais Liechtenstein ausgestellt habe, der hat mir einen Kurator gebracht, der war glaube ich 30 und ich war 40 oder irgendwas. Und der wollte mir sagen, was ich zu tun habe. Dann habe ich zum Runter gesagt, du, wenn der nicht verschwindet, dann lasse ich die Ausstellung fallen. Hätte ich auch die Ausstellung fallen lassen. Mhm. Wenn mir wurscht gewesen, ob das moderne Museum ist oder nicht. Also solche Sachen, das mag ich nachher nicht. Mhm. Aber wenn ich schaue, bei Enke ist es ja auch so, ich meine, wir kennen uns jetzt und dein Vater kenne ich auch gut. Und da ist ein Vertrauen da. Da weißt du, das ist Kultur, das ist kultiviert. Das war beim Rudolf auch so. Und da ist das ganz was anderes. Da hat man ganz ein anderes Vertrauen. Also ich sage das jetzt nicht, um zu schleimen oder irgendwas. Ja,
bitte. Nein, aber das hört man natürlich dann gern. Aber das ist
eine ganz andere Geschichte, weil da warst du, das hat meine Frau auch gesagt. Ich habe gesagt, so toll und so. Weil da hat man einen ganz anderen Zugang.
Mhm.
Und dann macht man auf.
Mhm.
Verstehst du? Nee, man macht auf. Ich habe nichts zu verbeugen.
So wie wir vorher auch darüber gesprochen haben, was es bedeutet, in einer Partnerschaft zu leben oder mit jemandem zu arbeiten.
Ja, genau.
Das geht nur, wenn man auch
entweder man vertraut.
Und also das höre ich natürlich jetzt sehr gerne, dass bei dir so das Gefühl da ist, dass man irgendwie so auf einer Wellenlänge schwimmt, was Qualitätsbewusstsein, was alles, Zuwendung
alles,
und so.
Was alles, ja, genau, und das ist wichtig. Mhm. Nicht? Ich habe da gerade mit meinem Freund vorher gesprochen drüber. Und das ist wichtig, weil das ist Summ und Auf eigentlich.
Mhm. Mhm. Jetzt hoffen wir natürlich, dass man, dass diese Ausstellung auch dem gerecht wird, was wir uns irgendwie alle wünschen. Am 27.02. geht es offiziell los. Glaube ich, am 26.02. haben wir die Eröffnung.
26. Ja.
Wenn dieses Gespräch herauskommt, ist eigentlich die Eröffnung schon über die Bühne, weil wir am 1. März kommt der Podcast raus. Und dann läuft die Ausstellung bis zum 28.03. So wie ich dich kennengelernt habe, ist eben auch die nicht nur die Kunst, die du machst, sondern auch die Gespräche mit dir immer, man weiß nie genau, was einen erwartet, nicht? Also da gibt's interessante Geschichten, aber bist einfach ein authentischer Typ und dem ohne wahrscheinlich
Auto.
Auch ohne Auto und dir auch immer treu geblieben.
Ja, das kann man sagen.
Und das ist erfrischend und deswegen freue ich mich auf eine interessante Zukunft und jetzt mal auf diese Ausstellung. Ja. Im März 2025 in der Akademiestraße 1.
Super, danke.
Danke fürs Gespräch.
Danke.
Es ist eine ziemliche Herausforderung, mit dem Ernst Friedrich über seine Kunst zu sprechen und dabei konzentriert und bei der Sache zu bleiben, weil er dauernd versucht abzulenken. Man weiß nie ganz genau, meint er das jetzt ganz ernst oder versucht er einen da ein bisschen auf die Schaufel zu nehmen. Ich hoffe trotzdem, dass das Gespräch informativ und spannend ist für euch. Es soll auf jeden Fall dazu dienen, anregend zu sein und dazu zu motivieren, zu uns zu kommen in die Akademiestraße, um sich seine Bilder anzuschauen. Weil man kann über alles stundenlang reden, aber dieses Moment der Begegnung mit dem Original, das ist einfach unschätzbar. Und die Arbeiten vom Ernst Friedrich sind
geeignet, so wirklich einzutauchen in die Materie. Ich bin ein Fan. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr kommt vorbei und schaut euch die Ausstellung an. Bedanken möchte ich mich bei Matthias Jakisic für die Produktion und bei Sarah Scherer für ihre wunderbare Stimme. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Ausgesprochen Kunst.